Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Und das sind unsere Themen. Rolle rückwärts. Die Schweizer Behörden machen sich Sorgen über die Zersiedelung und wollen das Pendeln verteuern. Doch hilft das wirklich? Rechtslastig. Die Freiheitlichen Österreichs umgarnen die Arbeiter und haben damit Erfolg. Dann Grenzerfahrungen am Sterbebett.
Ja, es ist Liebe da, es ist Zuneigung da und Mitgefühl. Und ja, es ist einfach gut.
Wenn die Pflege bis zuletzt auch den Lebenden hilft, unser Schwerpunkt zur Palliativmedizin. Und schließlich
La donna è mobile, qual più mal vento, muta l'accento.
Der König der Oper wird 70. Wir gratulieren Placido Domingo. Echo der Zeit. Am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und zuletzt jetzt Philipp Bürkler mit den Nachrichten.
Vertreter von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden haben das Raumkonzept Schweiz der Öffentlichkeit vorgestellt. Gemäß diesem Konzept sollen künftig grüne Wiesen erhalten und der Bau von Häusern mehrheitlich auf bereits besiedeltes Gebiet beschränkt werden. Außerdem sollen Gemeinden und Kantone überregional zusammenarbeiten. Neu besteht die Schweiz aus 4 großstädtisch geprägten Regionen. Dabei ist nun auch Bern als Hauptstadtregion. Das ist für Bern und 4 Nachbarkantone ein Erfolg. Im ersten Entwurf für das Raumkonzept Schweiz hatten die Planer nur Zürich, Basel und die Genfersee-Region berücksichtigt. Wer beim Kiffen erwischt wird, soll künftig in der ganzen Schweiz eine Buße von 100 Franken bezahlen. Auf diesen Betrag hat sich die Gesundheitskommission des Nationalrats geeinigt. Bisher ist die Bestrafung uneinheitlich. Dass das Rauchen von Cannabis nicht mehr zwingend angezeigt werden müsse, sondern mit einer Buße bestraft werden könne, hatte die Kommission schon früher beschlossen. Die FDP will die Folgen des starken Frankens mit Steuersenkungen dämpfen. Damit Schweizer Unternehmen trotz Frankenstärke mit dem Ausland konkurrieren könnten, müssten die Produktionskosten tief gehalten werden. Dies sei nur möglich, wenn der Staat die Steuerbelastung reduziere, schreibt die FDP. Sie möchte einen Einheitssatz bei der Mehrwertsteuer. Dass der Franken an den Euro gebunden wird oder dass auf Frankenanlagen Negativzinsen erhoben werden, lehnt die FDP ab. Die Zürcher Staatsanwaltschaft will den verhafteten Ex-Banker Rudolf Elmer in Untersuchungshaft nehmen. Sie hat dem Haftrichter einen entsprechenden Antrag gestellt. Dieser wird nun innerhalb von 2 Tagen entscheiden. Ob Elmer hinter Gitter muss, will die Zürcher Staatsanwaltschaft am Montag bekannt geben. Bis zum Entscheid bleibt Elmer in Polizeigewahrsam und darf das Gefängnis nicht verlassen. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Kundendaten bei der Grossbank Credit Suisse sitzt eine Person in der Schweiz in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft hat einen Artikel des Zürcher Tagesanzeigers bestätigt. Nicht klar ist, ob es sich beim Verhafteten um einen Mitarbeiter der Credit Suisse handelt. Weder die Bundesanwaltschaft noch die CS wollten sich dazu äußern. Die bei der Bank gestohlenen Daten waren letztes Jahr von Unbekannten an die deutschen Steuerbehörden verkauft worden. Griechenland und Belgien sind vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden. Die belgischen Behörden hatten einen afghanischen Flüchtling nach Griechenland ausgeschafft, weil er über Griechenland in die EU gereist war. Der Flüchtling klagte darauf gegen die menschenunwürdigen Zustände in griechischen Aufnahmelagern. Das Gericht verurteilte Belgien nun zu einem Schmerzensgeld von 25.000 Euro. Mehrere europäische Länder hatten die Rückführungen von Asylbewerbern nach Griechenland aus humanitären Gründen schon zuvor gestoppt. Diesen Schritt prüft nun auch die Schweiz. Bis im Februar soll entschieden werden, ob die Rückschaffungen ganz ausgesetzt werden. In Tunesien hat eine 3-tägige Staatstrauer für die zahlreichen Opfer des Volksaufstands begonnen. Das Religionsministerium rief die Imame des Landes auf, die Opfer der politischen Unruhen in ihre Freitagsgebete einzuschließen. In der Hauptstadt Tunis protestierten erneut hunderte Menschen friedlich gegen die Übergangsregierung. Durch die Unruhen in Tunesien, die vor einer Woche zum Sturz Ben Alis geführt hatten, kamen nach Regierungsangaben bisher 78 Menschen ums Leben. Die UNO sprach von mehr als 100 Toten. In der albanischen Hauptstadt Tirana sind bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten mindestens 2 Menschen getötet worden. Nach Medienberichten sind die beiden Opfer aus nächster Nähe erschossen worden. 4 Polizisten und weitere Demonstranten wurden verletzt. Aufgerufen zum Protest gegen die albanische Regierung haben die oppositionellen Sozialisten. Sie werfen Ministerpräsident Berisha Korruption vor. Für die Verleihung des französischen Filmpreises César ist in diesem Jahr ein Schweizer Film nominiert. In der Kategorie Bester Dokumentarfilm steht der Film Cleveland vs. Wall Street von Jean-Stéphane Brand zur Auswahl. Brand hatte schon Mais im Bundeshaus gemacht. Cleveland vs. Wall Street zeigt das Leiden amerikanischer Familien während der Immobilienkrise. Jene Krise, die letztlich zur weltweiten Finanzkrise führte. Die Césars werden Ende Februar im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes verliehen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.567 Punkten, ein Plus von 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.854 Punkten, ein Plus von 0,3%. Der Euro wird zu 1.3023 gehandelt und der Dollar zu 95,94 Rappen. Das Wetter. Im Norden ist es morgen wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. An den Voralpen bleibt es meist grau. Im Westen scheint zeitweise die Sonne, in den Alpen und im Süden ist es teils wolkenlos. Die Höchsttemperatur liegt im Norden mit kräftiger Bise um 0 Grad, im Süden mit Nordwind bei 7 Grad. Am Sonntag lockert sich der Hochnebel vielerorts auf. Dann ist es überall vorwiegend sonnig. Es bleibt mit Bise kalt bei 0 Grad, im Süden gibt es 7 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Mobilität am Pranger. Schweizer Behörden beklagen die Zersiedelung und wollen weniger Pendler. Libanesische Wechselspiele. Drusenführer Dschumblat gibt den Königsmacher und hilft der Hisbollah zurück an die Macht. Unterirdische Verbindung. Zwischen dänischen und deutschen Inseln soll es keine Brücke, sondern einen Tunnel geben. Dann mit Rap auf Stimmenfang. Round
3. Für die Jungen Arbeit, Hoffnung, für uns alle Sicherheit. Und wer unter Unrecht leidet, für den will ich Gerechtigkeit.
Wie die Rechtspopulisten in Österreich die Arbeiter für sich gewinnen. Sterben in Würde, unser Schwerpunkt zur Palliativmedizin. Und schließlich ein Fachwechsel zum 70. Placido Domingo will nicht mehr Tenor sein, sondern Bariton. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Der Bundesrat hat gestern mit seinen Plänen zur Verkehrsfinanzierung ein heißes Eisen angepackt. Er will Bahnreisende und Autofahrerinnen und Autofahrer stärker zur Kasse bitten. Betroffen werden insbesondere die Pendlerinnen und Pendler. Und das ist auch so gewollt. Die Leute sollen wieder vermehrt dort wohnen, wo sie arbeiten, so der Bundesrat. Doch was würde das für die Zentren heißen und was für die ländlichen Gebiete? Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Die Schweiz hat eines der besten Schienen- und Straßennetze der Welt. Der Verkehr hat in den letzten Jahren stetig zugenommen, der Freizeitverkehr einerseits, der Berufsverkehr andererseits. Das Resultat: verstopfte Straßen, übervolle Züge. Die neue Verkehrsministerin beobachtet vor allem den Erfolg der Eisenbahn mit gemischten Gefühlen, wie Doris Leuthard gestern nach der Präsentation der Finanzierungsvorschläge für die Verkehrsinfrastruktur sagte.
Das ist ein Grundproblem der Mobilität, dass wir gewisse Linien so attraktiv gemacht haben, dass man eben nicht mehr den Wohnort wechselt, sondern man fährt mit dem Zug, ob es eine Stunde oder anderthalb dauert.
Um den Verkehr, insbesondere den Berufsverkehr, besser zu lenken, will Doris Leuthard die Mobilität verteuern. Ein Pendlerzuschlag sozusagen. Die Kosten für das Zugsabo auf langen Strecken soll nicht mehr voll von den Steuern abziehbar sein. Der Bund würde damit rund 300 Millionen Steuerfranken mehr einnehmen, die er für den Ausbau der Bahn reservieren will. Für Wirtschaftsprofessor Rainer Eichenberger geht dieser Vorschlag in die richtige Richtung. Der Ausbau der Bahn sei mitverantwortlich für den Bodenzerschleiß.
Weil es zur Zersiedlung in der Landschaft führt, die Leute rausziehen können und dann ihre Kinder mit dem Zug zur Schule schicken, aber selbst mit dem Auto fahren. Das heißt, mehr öffentlicher Verkehr heißt zumeist auch mehr privaten Verkehr. Deshalb gilt es eben dort jetzt wirklich zuzugreifen und auch dort die Kosten im öffentlichen Verkehr zu erhöhen.
Auch Rico Maggi, Experte für Verkehrsökonomie, unterstützt die Idee, das Pendeln zu verteuern. Die Entmischung Wohnen hier, Arbeiten da könnte aufgehalten werden. Denn die Leute würden wieder vermehrt von den Agglomerationen in die Städte ziehen, dort wo die Arbeitsplätze sind. Auf dieses Bevölkerungswachstum müssten sich die Städte aber einstellen und unter anderem dichter bauen. Wirtschaftsprofessor Rico Maggi.
In den großen Städten muss es eine Verdichtung geben, das heißt, es bräuchte eben auch dann eine Reaktion von der Raumplanung, es bräuchte eine andere Wohnraumpolitik der Städte, der Genossenschaften und so weiter, sodass wirklich der städtische Wohnraum besser benutzt wird und die Preise nicht steigen, weil das Angebot steigt.
Der Wohnraum in den Städten ist heute schon knapp und teuer und könnte es noch stärker werden. Auf dem Land hingegen, wo die Arbeitsplätze nicht so dicht gestreut sind, ist die Bevölkerung oft aufs Pendeln angewiesen. Silvia Cassut, Gemeindepräsidentin der kleinen Bündner Gemeinde Falera und Vizepräsidentin des Schweizerischen Gemeindeverbandes, will nichts von einer Einschränkung des Pendlerverkehrs im ländlichen Gebiet wissen.
Wir müssen eine Entwicklung haben können, dass wir ein wirtschaftliches Überleben haben in diesen Randregionen. Das sind die regionalen Zentren, die sollen Aufgaben übernehmen. Und wenn die Bewohner dieser Dörfer dort pendeln, dann ist das kein Pendelverkehr in dem Sinn, der uns Probleme macht.
Auf das ländliche Gebiet müsse tatsächlich Rücksicht genommen werden, betont Wirtschaftsprofessor Rico Maggi.
Es wird sicher periphere Gebiete, also ländlichen Raum im Sinn von kleinen Dörfern geben, wo das Pendeln immer noch bestehen wird. Und Sie dürfen eben nie vergessen, dass diese Pendlerpreise sind zeit- und ortsgebunden. Und es ist natürlich sinnvoll, dass man dann im ländlichen Raum, wenn es wirklich um kleine, dünn besiedelte Gebiete geht, man eben dann dort das Pendeln nicht verteuert.
Die von der neuen Verkehrsministerin präsentierte Idee ist ein erster Schritt, den Verkehr zu verteuern und damit auch einzuschränken. Den Pendlerinnen und Pendlern dürfte es kaum gefallen, wenn sie mehr bezahlen müssen. Und sie sind in einer Zwickmühle. Denn die Wirtschaft verlangt große Flexibilität und auch Mobilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Pendlerzuschlag aber will gerade das Gegenteil. Walter Straumann, Solothurner Regierungsrat und Vertreter der kantonalen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren, weiss darum.
Das ist tatsächlich der eigentliche Knackpunkt dieser möglichen Vision oder eben Entwicklung, dass man nicht überall dieses Ziel erreichen kann und es den Menschen auch nicht überall zuzumuten ist. Aber so ist es ja auch nicht gemeint. Es geht mehr um die großen Entwicklungen und Stoßrichtungen in den Agglomerationen, in den größeren Ballungsräumen, dass man dort wieder näher zueinander rückt.
Der flexible Mensch, plötzlich ist er also wieder ein Problem. Sie hört einen Beitrag von Monika Zumbrunn. Im Libanon spitzt sich die politische Lage zu. Seit die Hisbollah ihre Minister aus der Regierung zurückgezogen hat, steht Ministerpräsident Saad Hariri ohne Mehrheit da. Trotzdem hielt er bisher an seinem Amt fest. Doch nun hat ihm der Drusenführer Walid Shumblat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er schlug sich heute auf die Seite der prosyrischen Hisbollah. Ich bin nun verbunden mit unserer Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Irene Meyer, lange Zeit hat sich Walid Shumblat in dieser Krise ja eher neutral verhalten. Weshalb unterstützt er nun die Hisbollah?
Walid Shumblat hatte ursprünglich nach dem Mord an Rafiq Hariri 2005 eine sehr scharfe, antisyrische und Hisbollah-kritische Position. Die hat er in den letzten Monaten mehr und mehr aufgegeben und ist näher an die Hisbollah herangerückt. Aber er hat immer versucht, wie Sie sagten, neutral zu bleiben. Heute aber musste er nun Farbe bekennen, denn Walid Shumblat ist der Königsmacher in der Regierungsbildung mit seiner Parlamentsfraktion. Die beiden zerstrittenen Lager um Hariri und um die Hisbollah sind etwa gleich stark. Und Shumblat beschafft jetzt der Hisbollah mit ihren Alliierten die Mehrheit, mit der sie den neuen Premier bestimmen können.
Also die künftige libanesische Regierung wird damit klar von der Hisbollah dominiert. Was heißt das denn konkret?
Zuerst heißt es konkret einmal, dass die Hisbollah und ihre Alliierten nun einen Premier aufstellen werden, der bereit ist, die Zusammenarbeit mit dem internationalen Hariri-Tribunal offiziell aufzukündigen. Also der Staat Libanon soll das aufkündigen. Das ist für die Hisbollah das unmittelbar Wichtigste, weil sie vermutlich angeklagt werden wird vom Tribunal. Aber Walid Schumblat hat heute sehr gewarnt, jetzt einseitig und rücksichtslos eine Regierung aufzustellen, die dann nur die Hälfte der Bevölkerung repräsentiert und die Sunniten um Hariri ausschließen würde. Denn hier im Libanon ist allen klar, dass dieses kleine und komplexe Land nicht von einer einzelnen Gruppe oder Partei regiert werden kann. Dann bricht es auseinander und besonders wenn die islamistische Hisbollah alles dominieren würde, bekäme das Land größere Probleme, denn Hisbollah wird immer noch als Terrororganisation zum Beispiel von den USA betrachtet.
Ministerpräsident Hariri hat den Machtkampf verloren. Sie haben das Stichwort USA schon geliefert, also mit ihm ja auch die USA. Bedeutet das, je nachdem, dass es da zu Sanktionen oder harten Reaktionen aus Washington kommt, falls wirklich die Hisbollah jetzt die Regierung dann dominiert?
Ich glaube schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA einfach zusehen würden, wie sich in Beirut eine Hisbollah-Regierung installieren würde. Ich glaube, da käme es zu Sanktionen. Die USA werden sicher alles würden oder werden alles unternehmen, um eine Hisbollah-Regierung in Beirut zu verhindern. Es geht aber hier um viel mehr. Es geht um das, es geht um viel mehr als um das UNO-Tribunal oder um die Hisbollah. Es geht um den Machtkampf zwischen den USA und dem Iran. Das spürt man hier förmlich. Und Walid Schumblat beschuldigte heute die amerikanische Regierung. Er hat sie nicht beim Namen genannt, aber es war klar, wen er meinte. Er sagte, die Libanesen hätten sich bereits geeinigt unter der syrisch-saudischen Vermittlung. Dann hätten ausländische Kräfte, wie er sagte, dies vehement sabotiert. Und diese Einmischung, sagte Schumblat, diese Einmischung sei der Hauptgrund, warum er sich an die Seite der Hisbollah stelle.
Es war ja 2,5 Jahre eher ruhig im Libanon. Sie haben vorher angesprochen, es ist jetzt eine nervöse Stimmung. Wie explosiv ist denn die Lage?
Alle Zeichen stehen auf Konfrontation, aber man rechnet jetzt nicht unmittelbar in den nächsten Stunden mit Gewalt. Das einzig Positive an der ganzen Sache ist ja, dass sich beide Lager bisher legal und verfassungstreu verhalten haben, sowohl beim Sturz der Regierung als auch gestern Saad Hariri in seiner Rede und heute Schumblat. Nur man weiß nicht, wie lange es so bleibt und man spürt es, die Leute sind extrem nervös, angespannt. Den Gegner der schiitischen Hisbollah, das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung, denen schwant Böses. Sie sehen den Libanon schon als iranische Basis. Ich glaube, gefährlich wäre es, wenn die Sunniten wirklich ausgeschlossen würden aus dem politischen Prozess, dann könnte es zu Gewalt kommen. Denn hier gibt es auf allen Seiten Militante, es gibt auch sunnitische Extremisten aus dem Dunstkreis der Al-Qaida zum Beispiel.
Vielen Dank, Irin Meyer, für den Moment nach Beirut. Europa wächst weiter zusammen. Den Tunnel zwischen Großbritannien und Frankreich gibt es schon jetzt, soll in spätestens 10 Jahren ein zweiter hinzukommen. Er verbindet Mitteleuropa mit Skandinavien. Hamburg und Kopenhagen rücken sich also näher. Ursprünglich war eigentlich geplant, die Inseln Fehmarn in Norddeutschland und Lolland in Dänemark mit einer Brücke zu verbinden. Nun wird ein 18 Kilometer langer Tunnel gebaut. Zu den Gründen der Bericht von DRS Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
90 miteinander verbundene Betonelemente, jedes über 70.000 Tonnen schwer, in denen 4 Autobahnspuren und 2 Bahngeleise Platz haben. Kostenpunkt? Gut 6,5 Milliarden Franken. Das ist in Kürze das Herzstück der neuen Verbindung unter der Ostsee, die bereits im Jahre 2020 eine der letzten großen Lücken im europäischen Straßen- und Bahnnetz schließen soll. Heute einigten sich die bürgerliche dänische Regierung und die linke Opposition darauf, einen Tunnel und nicht wie ursprünglich vorgesehen eine Brücke über den Fehmarnbelt zwischen dem deutschen Fährhafen Puttgarden und dem dänischen Rødby zu bauen. Gründe für diesen Entscheid gibt es gleich mehrere. Gegen das Brückenprojekt gab es nämlich neben ökologischen auch Einwände zur Sicherheit. Nun werden die zahlreichen Tanker und Lastschiffe, die die Passage zwischen der Nord- und der Ostsee täglich befahren, auch weiterhin ungestört den Fehmarnbelt durchfahren können. Laut Angaben des dänischen Verkehrsministers Hans-Christian Schmidt kommt das Tunnelprojekt zudem billiger zu stehen als der Bau einer Brücke. Schließlich trägt die Herstellung der Betonelemente zu Arbeitsplätzen in der Region bei, währenddessen eine Stahlbrücke mit vorgefertigten Elementen aus China erstellt worden wäre. Der neue Fehmarn-Tunnel wird nicht gebohrt, sondern abgesenkt und im Meeresgrund verankert. Es wird dies mit 18 Kilometern der bislang längste Unterwassertunnel dieser Art weltweit. Die Kosten werden zu 100% vom dänischen Staat übernommen. Die deutsche Seite übernimmt lediglich die Zufahrtsstrecken auf eigenem Territorium, was rund 1 Milliarde Franken verschlingen wird. Die neue Fehmarn-Verbindung bringt Skandinavien einen großen Schritt näher an Mitteleuropa heran. Bislang mussten Züge und Autos in den beiden Häfen verschifft werden und benötigte die Fähre gut 50 Minuten für die Überfahrt. Die meisten Güterzüge verkehren seit 15 Jahren über Jütland und die Große Beltbrücke, ein Umweg von gut 150 Kilometern. Ab dem Jahre 2020 wird eine Bahnfahrt von Kopenhagen nach Hamburg weniger als 2 Stunden dauern, gegenüber heute eine Halbierung der Fahrzeit. Nach dem heutigen Entscheid für einen Tunnel ist auf dänischer Seite die Kritik aus Umweltschutzkreisen praktisch verschwunden. Auf deutscher Seite hingegen will sich die Lokalbevölkerung der Insel Fehmarn auch weiterhin gegen den Bau der festen Verbindung wehren, die mehr Verkehr und damit Lärm und Abgase auf die kleine Ostseeinsel bringen wird.
Bruno Kaufmann. Das politisch rechte Lager in Europa ist im Aufwind. Wir haben im Rahmen unserer Serie darüber berichtet, über die Le Pens in Frankreich etwa oder die Lega in Italien. Am erfolgreichsten war die europäische Rechte aber in unserem Nachbarland Österreich. In den 90er Jahren führte der Rechtspopulist Jörg Haider die Freiheitliche Partei auf Kosten der Konservativen von Wahlerfolg zu Wahlerfolg und schließlich in die Regierung. Der Absturz dann war allerdings ziemlich abrupt. Die Partei brach auseinander und von den einst 28% blieben bei Wahlen noch deren 10. Jetzt ist die FPÖ wieder da mit denselben Themen, Anti-EU und Anti-Ausländerpolitik. Doch heute verkauft sie sich als Arbeiterpartei und gewinnt massiv an Zustimmung auf Kosten der Sozialdemokraten. Joe Schelbert über das Comeback der FPÖ.
Sie Sparemeister, schneiden gern die Gürtel enger. Nicht bei sich, das wäre zu einfach. Nur zum
Heinz-Christian Strache, FPÖ-Chef und Hobbyrapper, kennt den Zeitgeist musikalisch und politisch. Er rappt gegen die Regierung an und bietet sich als der Verteidiger der kleinen Leute an.
Für die Jungen Arbeit, Hoffnung, für uns alle Sicherheit. Und wer unter Unrecht leidet, für den will ich.
Gegen Sparprogramme und Sozialabbau, dafür Arbeit, Sicherheit und Gerechtigkeit. Die Menschen glauben, dass er dafür einsteht, wie die jüngsten Wahlen in Wien, der Steiermark, Vorarlberg oder in Salzburg zeigten. Doch Strache will mehr.
Wir haben in kürzester Zeit die Einzigartigkeit in Europa zustande gebracht. Eine Partei, die bei 3% in meiner Verantwortung übernommen wurde, in den Umfragen auf deutlich über 20% zu führen. Und ich sage Ihnen, ja, wir wollen mittelfristig in Österreich stärkste Partei werden mit über 30%. Dann kann man uns nicht mehr ausgrenzen und dann kann man an uns nicht mehr vorbei.
Dafür zieht der professionelle Oppositionspolitiker von Saalveranstaltung zu Disco zu Bierzelt und wirbt gezielt um sozialdemokratische Wähler.
Ich denke oftmals zurück an einen Bruno Kreisky, der mit Sicherheit die größte politische Persönlichkeit der Zweiten Republik war. Wenn ich heute sozialdemokratische Persönlichkeiten treffen will, dann muss ich am Zentralfriedhof gehen zu den Ehrengräbern. Das ist das Traurige. Die SPÖ hat sich von den Menschen wegentwickelt.
Die Botschaft ist klar, die FPÖ ist die Arbeiterpartei und daher kämpft sie auch gegen die Öffnung des österreichischen Arbeitsmarktes diesen Frühling. Eine Öffnung, die der EU-Vertrag vorschreibt.
Und ich sage daher, österreichische Arbeitsplätze für österreichische Arbeitnehmer zuerst, das ist eine soziale verantwortliche Politik für mich.
Strache weiß, wo der Schuh drückt. Österreichs Arbeitnehmer haben, wie Umfragen zeigen, Angst vor dieser Öffnung, vor dieser Konkurrenz aus Ungarn, Tschechien oder der Slowakei, die bloß in Pendeldistanz lebt. Das werde alles nicht so schlimm, dank flankierender Maßnahmen, die Lohndumping verhindern sollen, meinen dagegen die Sozialdemokraten und die sozialdemokratisch dominierten Gewerkschaften und Arbeiterkammern. Im Übrigen sei ein Vertrag, so Josef Wallner von der Arbeiterkammer Wien.
Ich weiß nicht, also die FPÖ hat ja eine konkrete Forderung, nämlich die Übergangsfristen außer Kraft zu setzen, was EU-rechtlich nicht möglich ist. Insofern ist es schwierig, sich hier mit dieser Forderung auseinandersetzen, weil sie eine irreale und nicht umsetzbare ist.
Formale Argumente, so die Kritik der FPÖ. Die Krise habe die Lage völlig verändert, meint der Generalsekretär Herbert Kickl. Und zudem halte sich EU-Brüssel auch nicht an die Verträge.
Die Frage der Öffnung des Arbeitsmarktes, ich darf Sie nur daran erinnern, dass dieselbe Europäische Union, die hier kategorisch Nein zu jeder Art der Verlängerung dieser Schutzbestimmungen, die aus unserer Sicht notwendig sind, sagt, das ist dieselbe Kommission, die über Nacht ihre eigenen Regeln bricht nach Bedarf, wenn es darum geht, Milliarden in marode Staaten zu pumpen. Also von dieser Europäischen Union lassen wir uns nicht ausrichten, dass hier irgendetwas, nur weil vor 10 Jahren ein Vertrag gemacht wurde, nicht zu ändern wäre.
Herbert Kickl weiß sich bei der Mehrheit. Nur noch 36% der Österreicherinnen und Österreicher halten die EU für eine gute Sache. Und die Anti-EU-Partei FPÖ profitiert von dieser Stimmung. Und der Linken, die sich zur EU bekennt, fehlt die Überzeugungskraft. Vor allem Hilfs-, aber auch Facharbeiter fühlen sich von ihr nicht mehr vertreten. Sabine Oberhauser, Vizepräsidentin des Gewerkschaftsbundes und SPÖ-Nationalrätin, weiß um diesen Trend.
Erfüllt uns mit großer Sorge, würde ich sagen. Also wenn jemand dieses Thema wegleugnet, lügt er. Wir wissen, dass die Menschen natürlich Ängste haben. Wir wissen, dass es den Rechtspopulisten sehr gut gelingt, diese Ängste zu thematisieren und auch zu schüren. Weil die einfache Botschaft, das einfache Bild oft mehr zählt als die Erklärung, warum etwas nicht so ist, wie es von Populisten oft gebracht wird.
Die Nöte der Sozialdemokraten sind den Freiheitlichen selbstverständlich egal. Die Kampagne gegen die Öffnung des Arbeitsmarktes diesen Frühling und damit gegen die SPÖ ist schon geplant, mit einem eingängigen Bild, wie Herbert Kickl durchblicken lässt.
Das ist irgendwie sinnbildlich für das politische Selbstverständnis der Sozialdemokratie in Österreich, dass ausgerechnet der 1. Mai dieses Jahres 2011 dann auch noch der Tag sein soll, an dem diese Schutzbestimmungen für die österreichischen Arbeitnehmer wegfallen. Also früher war das ein Kampftag. Im Jahr 2011 begeht die Sozialdemokratie genau an diesem Tag Verrat.
Die Freiheitlichen als die neue Arbeiterpartei. Mindestens in Umfragen sind sie von ihrem Ziel, stärkste Partei zu werden, nicht weit entfernt. Die regierenden Sozialdemokraten haben sie fast eingeholt. Bei den Arbeitern und unteren Angestellten liegen sie schon vor der SPÖ. Bleibt ein Trost für die Linke, heuer wird nicht gewählt.
Joe Schelbert berichtete. Es ist 18 Uhr und 28 Minuten, Sie hören Echo der Zeit. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Dem würdigen Sterben und dem Singen im Alter. Zu unserem Schwerpunkt. Unheilbar kranke oder sterbende Menschen leiden oft unter Schmerzen, ohne dass es jemand merkt. Oder sie müssen medizinische Behandlungen über sich ergehen lassen, die sie eigentlich gar nicht mehr wollen. Seit einem Jahr gibt es in Affoltern am Albis ein Zentrum für Palliativpflege. Dort wird versucht, diese Pflege der Sterbenden besser zu machen. Bevor wir nach den Kosten dieser Rundumbetreuung fragen, zeigt Inlandredaktor Christian von Burg, wie es sich bewährt, wenn Pflegerinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Seelsorger eng zusammenarbeiten.
Der Tumor hat sich weit ausgebreitet im Hirn der 62-jährigen Frau. Ansprechbar ist sie nicht mehr. Sie liegt im Bett. Um den kahlen Kopf ein blaues Tuch. Seit 6 Wochen ist sie schon hier, im Kompetenzzentrum für Palliativcare, einer Außenstation des Spitals Affoltern. Nach Spital sieht die 150-jährige umgebaute Arztvilla aber nicht aus. Das Bett steht auf Parkettboden. An den Wänden hängen Bilder aus der Wohnung der Patientin. Neben der krebskranken Frau sitzen ihre beiden jüngeren Schwestern. Sie kommen täglich zu Besuch. Schon nach kurzer Zeit hätten sie sich hier zu Hause gefühlt, sagen sie.
Wenn ich bei der Frieda zusitze, habe ich das Gefühl, ich bin bei ihr in der Koje und sie schläft. Also sie ist so entspannt und sie schnauft genau so, wie ich all die Ferien, die ich mit ihr verbracht habe. Also sie ist total entspannt und darum denke ich, sie ist am richtigen Ort.
Für sie sei der schwere Abschied von ihrer Schwester hier zu einer wertvollen Zeit geworden, sagt die andere Schwester.
Und es sind so viele gute Gedanken wieder gekommen und sie hat uns noch viel erzählt von früheren Sachen, die wir zum Teil gar nicht gewusst haben.
Ermöglicht habe dies nicht nur die medizinische Betreuung, die die Schmerzen ihrer Schwester so weit wie möglich gemildert habe. Auch für ihre Probleme, die Probleme der Angehörigen, habe man in diesem Haus offene Ohren.
Jederzeit, wenn wir ein Bedürfnis hatten, den Wunsch hatten und Fragen hatten, hatten sie immer Zeit für uns, also das muss ich sagen.
Angst vor dem nahenden Tod, praktische Nöte, zum Beispiel wie die Finanzen regeln, Auch dafür gibt es Unterstützung von Sozialhelferinnen, Seelsorgern oder Psychologinnen. Dieses Angebot gilt nicht nur für die Sterbenden, sondern vor allem auch für die Angehörigen. In der alten Villa ist Platz für 10 Betten. Meist sind sie alle belegt. Es ging schnell, bis das Angebot im ganzen Kanton Zürich und im Aargau bekannt geworden ist. Denn immer mehr Patientinnen und Patienten wollen ihre letzten Tage nicht im Spital verbringen. Im Gang steht eine weiße Kerze. Sie brennt einen Tag lang, wenn jemand gestorben ist. Am Ende des schmalen Ganges liegt ein 62-jähriger Patient mit Speiseröhrenkrebs. Er hat sich im Spital entschieden, die Therapie abzubrechen.
Ich war zwei, dreimal dort im Spital gewesen, notfallmässig. Und musste feststellen, dass es eigentlich kein Weg ist für mich, den Weg einzuschlagen, den sie dort mir vorgeschlagen haben.
Jetzt liegt er im Bett in der alten Arztvilla und schaut auf die Alpenkette. Zweimal konnte er zwischenzeitlich wieder nach Hause, bis die Schmerzen für ihn und die Belastung für seine Frau wieder zu groß geworden sind. Ein Stock weiter unten im gemeinsamen Büro besprechen sich die Physiotherapeutin, der Arzt und die Pflegefachfrauen.
Für dich noch von gestern, weißt du, die Frau, die verstorben ist?
Ja, ja.
Frau S. Da haben wir gestern Morgen aus Angehörigen Gespräche gehabt, die sehr gut waren.
Sehr gut, ja. Habe ich gehört, dass es das rundlich als das noch gemacht
ja.
haben.
Weil die sind schon mal extra.
Alle gemeinsam schreiben hier die Krankengeschichte. So stellen sie sicher, dass alle über die Bedürfnisse von Patienten und Angehörigen informiert sind. Dies sei wichtig, sagt der Chefarzt des Zentrums in Affoltern, Roland Kunz. Denn
wir versuchen in erster Linie den Wunsch und den Willen des Patienten ernst zu nehmen. Und wir hören das immer wieder von den Leuten, dass sie sich eben auch überfahren fühlen, dass ihr persönliches Ziel gar nicht mehr das gleiche Ziel ist, das der behandelnde Arzt hat.
Das liege ein Stück weit in der Natur der Sache, weil Ärzte ja Leben retten und Krankheiten heilen wollten. Für unheilbar Kranke sei es aber entscheidend,
dass es in der Palliative Care eben nicht mehr um die Bekämpfung der Krankheit geht, sondern um ein möglichst gutes Leben mit der Krankheit.
Oben sitzen die Schwestern der todkranken Krebspatientin immer noch am Bett. Draußen scheint die Sonne. Drinnen scheine sie auch, sagen die Schwestern. Das Klima unter den Pflegenden sei ganz anders als im Spital.
Wie sie dürfen sich die Zeit dann auch ausbraucht und das spürt man eben auch. Das ist wirklich, ja, es ist Liebe da, es ist Zuneigung da und Mitgefühl. Und ja, es ist einfach gut. Es ist einfach gut.
Patienten und Angehörige schätzen also die sogenannte Palliativcare. 3 von 4 Schweizerinnen und Schweizer würden selber gerne einmal auf dieses Angebot zurückgreifen, wenn sie unheilbar krank wären. Das zeigen Umfragen. Aber was bedeutet dieses zusätzliche Angebot für die Finanzierung unseres Gesundheitssystems? Wird es noch teurer oder vielleicht sogar günstiger? Nochmals Inlandredaktor Christian von Burg.
Der Ausbau der Palliativpflege kostet Geld. Auch wenn Spitex, Spitäler und Pflegeheime für die Grundversorgung die bisherigen Strukturen nutzen können, so braucht es doch neue Kompetenzzentren wie das in Affoltern am Albis. Hier kommt das nötige Know-how zusammen. Zudem brauche es einen neuen Geldtopf für die Zusammenarbeit, fordert Roland Kunz, Chefarzt in Affoltern und treibende Kraft in Sachen Palliativcare.
Da muss man noch Wege finden, dass eben in solchen Situationen auch vermehrt Spitex-Leistungen dann finanziert werden und dass vor allem auch Koordinationsleistungen finanziert werden, das Organisieren des Netzes, damit der Patient wirklich zu Hause bleiben kann, das Vorausplanen, das sind alles ganz wichtige Funktionen, die heute noch umstritten sind bezüglich der Finanzierung.
Beim Bundesamt für Gesundheit wolle man auf diese Forderungen eingehen, sagt Daniela Wäffler, die Leiterin der nationalen Strategie Palliativ Care.
Das Bundesamt für Gesundheit prüft diese Anliegen und macht einen Vorschlag. Allerdings liegt dann der Entscheid nicht bei uns, sondern das liegt dann wirklich beim Bundesrat.
Die zusätzlichen Kosten seien aber kleiner als die Kosten, welche man dank des Einsatzes der Palliativpflege einsparen könne, sagt Wäffler.
Aus dem Ausland gibt es bereits Studien, die belegen, dass mit Palliative Care Kosten gespart werden können. Und zwar vor allem deshalb, weil es weniger Notfallhospitalisationen gibt.
Denn oft sind es einfache Maßnahmen, mit denen teure Notfalleinsätze verhindert werden können. Bei einem Lungentumor zum Beispiel ist es sinnvoll, schon früh Sauerstoff zu organisieren, damit der Patient bei Atemnot zu Hause versorgt werden kann. 3 von 4 Patienten wollen zu Hause sterben. Tatsächlich sterben aber die meisten im Spital. Diese letzten Wochen und Tage in unserem Leben belasten das Gesundheitssystem mit Abstand am stärksten. Verzichtet ein Krebspatient in auswegloser Lage auf eine teure Therapie und begibt sich stattdessen in Palliativpflege, so senkt er damit auch die Kosten für die Allgemeinheit. Bund und Kantone wollen die Palliativpflege also fördern. Doch bisher sind die Unterschiede zwischen den Kantonen sehr groß. Während die Palliativpflege in der Westschweiz schon weit verbreitet ist, hinken gewisse Kantone in der Deutschschweiz weit hinterher. Das heißt, viele Patientinnen und Patienten haben bisher keinen Zugang zu Palliativcare. Michael Jordi, Zentralsekretär bei der Gesundheitsdirektorenkonferenz, zeigt sich dennoch zuversichtlich.
Wir haben noch einen langen Weg, aber was ich zur Überzeugung gelangt bin in den letzten Monaten, im letzten Jahr, ist, dass die Bereitschaft hier mehr zu investieren und mehr zu tun vorhanden ist und dass die Leute sehr motiviert sind, in diesem Bereich mehr zu machen.
Vor kurzem haben sich nämlich Patientenorganisationen, Ärzte, Pflegende und Seelsorger aus der ganzen Schweiz auf gemeinsame Leitlinien geeinigt. Und die Weiterbildung wird stark ausgebaut. Fachleute sehen dies als entscheidende Schritte für eine Pflege im Sinn der Patienten, bei der weniger medizinische Leistung manchmal mehr ist.
Er steht seit 54 Jahren auf der Opernbühne. Und auch heute Abend an seinem 70. Geburtstag wird Placido Domingo in seiner Heimatstadt Madrid singen. An eine Pause oder gar an Ruhestand denkt er nicht. Sein Motto lautet: Ich werde keinen Tag länger singen, als ich sollte, aber auch keinen Tag weniger, als ich kann. Kein Wunder, dass man den spanischen Tenorkönig der Opern oder auch Marathonmann nennt. Musikredaktorin Gabriela Keggi gratuliert.
Qual più mal vento muta l'accento e il pensiero.
Das ist der junge Domingo in seinen besten Zeiten. Dunkles Gold und opulenter Klang, stets aufgeladen mit großen Emotionen, fließt im Überfluss aus seiner Kehle. Für einen Tenor hat er allerdings erstaunlich wenig Leichtigkeit in der Höhe. Nun, die ersten Auftritte des jungen Placido Domingo, zu Hause in der elterlichen Zarzuela-Truppe, absolviert er ja auch als Bariton. Überhaupt muss er sich im Familienbetrieb nützlich machen, Mutter Pepita am Klavier begleiten, die Zarzuela-Chorproben leiten und um etwas dazu zu verdienen, übernimmt er auch mal kleine Schauspielrollen in Fernsehproduktionen oder arrangiert Popsongs und singt die Background-Vocals gleich selber. Daraus lernt er fürs Leben, dass es immer viel zu tun gibt und dass keine Arbeit zu gering ist. Noch heute singt er die flotten Zarzuela-Melodien oder tritt bei der Eröffnung einer WM auf. Auch mit Popsongs oder süffigen Arrangements tut er sich nicht schwer, allein oder zusammen mit Carreras und Pavarotti, mit denen er als die drei Tenöre Oper dem Volk brachte. Er hat dabei auch ziemlich viel Geld verdient, wobei das mehr ein angenehmer Nebeneffekt war. Primär ging es ihm darum, den krebserkrankten Carreras bei seiner Rückkehr auf die Bühne tatkräftig zu unterstützen. Die drei Tenöre. Sinnlich der eine, tenoral prächtig der andere. Domingo seinerseits ist der intelligenteste und der vielseitigste, heißt es. Wie er das schafft, ist ein Rätsel. Ein Bühnenauftritt jagt den anderen, manchmal als Dirigent, meist aber als Tenor, singt er neben Konzerten, zahlreichen Benefiz- und Galaauftritten auch ganze Opernpartien, quer durch die Jahrhunderte und Stile. Dazu leitet er die beiden Opernhäuser von Washington D.C. und Los Angeles, was vor allem viel, viel Sponsoringarbeit bedeutet. Sein Privatflugzeug steht jederzeit bereit und trägt ihn von Kontinent zu Kontinent. Und sogar als er im letzten Frühling an Darmkrebs erkrankt, steht er 6 Wochen später wieder auf der Bühne und singt. Nach wie vor hat er eine starke Präsenz und Kraft in der Stimme. Und dass seine Partien mittlerweile einen Ton tiefer gespielt werden, damit das besser geht mit der Höhe, nimmt man halt in Kauf. Auch, dass sein Äußeres nicht mehr so recht zu den jugendlichen Bühnenmännern passen will. Jetzt feiert er seinen 70. Geburtstag.
Kurz davor hat er uns mit der Verkündigung seines Fachwechsels überrascht. Domingo, der Tenor, singt jetzt Bariton, womit er sozusagen wieder von vorne anfangen kann.
Allanda, Allanda.
Wie gesagt, wir gratulieren herzlich. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.